Dann hat er den Tempel gereinigt, ist wieder raus aus und jetzt sind wir am Dienstag von der Karwoche. Und ihr habt letztes Mal ein Gleichnis gehört, letzte Woche, und jetzt kommen heute in unserem Text Menschen auf Jesus zu und stellen ihm verschiedene Fragen. Und ich lese jetzt Vers Markus 12, 13. Und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen nun und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst. Denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht? Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen: Weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Da brachten sie einen, und er sprach zu ihnen: Wessen ist das Bild und die Aufschrift? Sie aber sprachen zu ihm: Des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Und es kamen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung, und sie fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da 7 Brüder, und der erste nahm eine Frau, und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Da nahm sie der zweite, und er starb, und auch er hinterließ keine Nachkommen, und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle 7 und hinterließen keine Nachkommen. Als letzte von allen starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses, bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du dein Wort in unseren Herzen segnest. Amen. Ja, Jesus ist in Jerusalem, wahrscheinlich im Tempel, und da senden sie Menschen zu ihm. In Vers 13, und diese sie, da wird uns erklärt in Kapitel 11, Vers 27, wer diese Menschen sind, die da jemand zu ihm schicken. Und zwar kommt in Kapitel 11, Vers 27, und sie kamen wiederum nach Jerusalem. Und als er im Tempel umherging, traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm. Und dann kommt der Abschnitt, wo es um Jesu Vollmacht geht, wer ihn vollmächtigt. Dann erzählt Jesus ihnen, immer noch diesen obersten Priestern, Schriftgelehrten, Ältesten, dieses Gleichnis. Und am Ende kommt, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk. In 12,12 ist das. Immer noch diese Obersten, Priester, Schriftgelehrten und Ältesten. Und dann am Ende von Vers 12 heißt, sie ließen ab von ihm und gingen davon. Und jetzt trauen sie sich nicht mehr selber zu Jesus, jetzt schicken sie andere zu ihm, die ihn überlisten sollen, die ihn aufs Glatteis führen sollen. Und da kamen zum einen etliche von den Pharisäern und die Herodianer. Die Pharisäer waren eine Gruppe damals, eine sehr religiöse Gruppe. Sie haben Wert drauf gelegt, die Gesetze einzuhalten. Sie haben eine extra Gesetze dazu gemacht zum Schutz, damit man die Gesetze wirklich nicht übertritt. Waren äußerlich sehr fromm und religiös, aber innerlich weit weg von Gott. Sie hatten keine Gottesbeziehung. Es war nur ein äußerer religiöses Leben, eine äußere Form von Gottesfurcht. Sie hatten eine Religion ohne eine persönliche Gottesbeziehung. Und die zweite Gruppe, mit der waren sie eigentlich verfeindet. Dass die Pharisäer und die Herodianer was miteinander machen, war eigentlich undenkbar. Aber hier haben sie einen gemeinsamen Feind. Die Herodianer nämlich, sie standen mit der Dynastie des Königs Herodes nahe in Verbindung. Er war ein Vasallenkönig damals in Israel von der Gnade Roms. Und von daher waren die Herodianer sehr den Römern verpflichtet und haben die Gunst der Römer gesucht. Und jetzt kommen die zwei Personengruppen zu ihm und stellen Jesus eine Frage, die er nur falsch beantworten kann. Sie kommen, um ihn in der Rede zu fangen. Also sie wollen ihn fangen in dem, was er sagt. Dass er irgendwas Dummes sagt, wo entweder die eine Gruppe oder die andere Gruppe dann ihm einen Strick draus drehen können. Und was haben sie für eine Frage? Sie kommen nun und sprachen zu ihm, Vers 14, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Wow, was für eine Aussage. Du bist wahrhaftig, du lehrst nur die Wahrheit, du siehst die Person nicht an. Und eigentlich haben sie alles, was Jesus gesagt hat, abgelehnt. Wir sehen das in dem Kapitel vorher. Wenn wir schauen in, muss ich geschwind gucken, schon in Markus 3 war das. Markus 3, Vers 2. Da kommt es auch von diesen Menschengruppe. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Also schon in Markus 3 hat es angefangen. Sie haben Jesus aufgelauert, sie haben was gesucht. Da ging es um die Heilung vom Erkrankten, ob er den am Sabbat heilt. Und dann in Vers 6 kam, Markus 3, 6, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten zugleich mit den Herodianern Rat. Schon da sehen wir die zwei verfeindete Gruppen miteinander Rat zu schlagen gegen Jesus. Und sie hielten zugleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Also weder glauben sie, dass Jesus die Wahrheit sagt, und wenn sie überzeugt sind, glauben sie es trotzdem nicht, sie wollen die Wahrheit nicht hören, oder sie schmieren Jesus hier in Markus 12 nur Brei um den Mund, Honig um den Mund, um ihm schön zu tun, um ihn zu fangen. Und dann stellen sie diese Fangfrage: Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Nun, was war das Dilemma an der Frage? Wenn Jesus sagt, jawohl, zahlt die Steuer, dann hat er die Religiösen hinter sich. Dann begehren die Pharisäer auf, die eigentlich die Herrschaft vom Kaiser nicht wollten, die die Kaiserverehrung als Götzendienst angesehen haben, was es ja auch war, denn der Kaiser hat von sich behauptet, er ist Gott. Tiberius war damals Kaiser, wir kommen da nachher noch drauf, und diese Kaiser haben sich als Gott verehren lassen. Also wenn er sagt, dem Kaiser Steuern zahlen, dann würde er Götzendienst unterstützen. Wenn er aber sagt, man soll keine Steuer zahlen dem Kaiser, weil man den Götzendienst nicht unterstützt, dann hat er die Herodianer hinter sich oder gegen sich. Und die würden sagen, ja, du lehnst dich gegen Kaiser auf, wir müssen dich anklagen und vor Gericht bringen, weil du ja, dich gegen die Obrigkeit auflehnst. Und was macht Jesus? Er reagiert ganz anders, als es alle erwartet haben. Er stellt zuerst mal eine Gegenfrage, die schon mal alles aufdeckt. Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen, weshalb versucht ihr mich? Er hat sie durchschaut und sagt ihnen ins Gesicht, ihr Heuchler, warum versucht er mich? Warum stellt er mich auf Probe? Was wollt er eigentlich? Sag's doch direkt raus, dass er mich nicht wollt. Und er weiß, zwei Tage später werden sie ihn ans Kreuz schlagen lassen. Jesus weiß das ja, er ist ja ganz bewusst nach Jerusalem gezogen. Er weiß, was kommt. Und dann sagt er, bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Ein Denar war eine Silbermünze, wurde eingeführt, ganz grob 200 vor Christus, hatte dann mit der Zeit immer weniger Silberwert, am Schluss war er gar nichts mehr wert, weil die Denare dann wurden immer wieder neu geprägt. Jeder Kaiser hat den Denar neu prägen lassen und zwar immer mit seinem Abbild drauf. Auf der Vorderseite vom Denar war das Bild, damals zur Zeit Jesu. Da gibt es auch heute noch Münzen, ich habe es vergessen, ich wollte es euch einen mitbringen, dann zum an die Wand werfen aus dem Internet, da gibt es den mit dem Tiberius drauf, Kaiser Tiberius, und da stand dann außen auf der Münze Tiberius, Caesar, Divi, Augustini, Filius, Augustus, und es heißt wohl auf Deutsch Tiberius, Caesar, Sohn des göttlichen Augustus. Also ganz klar die göttliche Verehrung des Kaisers. Auf der Rückseite war das Bild der Kaiserin Livia, und da stand drunter Pontifex Maximus, was so viel heißt wie oberster Priester. Also diese Münze für die Juden, ganz klar, ja, ein Ärgernis, weil es diesen Götzenkult, Dankeschön an die Technik, super, die hatte ich daheim auch kurz offen. Genau, Tiberius auf dem einen Bild und auf der anderen Seite sei die Kaiserin. Diese Münze, die in Israel damals auch unter anderem benutzt wurde, nämlich um die Steuer auch an den Kaiser zu zahlen. Jeder Bürger des Römischen Reiches musste einen Denar einmal im Jahr an den Kaiser abgeben. Und ein Denar, das wissen wir aus anderen Gleichnissen, die Jesus erzählt, das war ein Tageslohn. Waren also ungefähr 0,3% vom Einkommen, so ein Denar einmal im Jahr. Und da jetzt diese Frage, soll man diesen Denar am Kaiser geben? Für die einen Götzendienst, weil der Kaiser sich als Gott verehren ließ. Und Jesus lässt diese Münze bringen und er stellt die Frage und spricht zu ihnen, Vers 16, wessen ist das Bild und die Aufschrift? Und sie gucken es an, sie wissen es auch alle ganz genau, was steht drauf? Jawohl, der Kaiser ist drauf und es steht drauf, Tiberius Caesar, Sohn des göttlichen Augustus. Und was sagt Jesus draufhin? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich. Auf der Münze, wer hat sie prägen lassen? Der Kaiser, wessen Bild ist drauf? Der Kaiser. Und Jesus sagt, na, wenn sie dem Kaiser gehört, wenn er sie gemacht hat, dann gebt sie ihm. So ganz plump, was dem Kaiser gehört, gebt dem Kaiser. Aber was viel wichtiger ist, und Gott, was Gottes ist. Was gehört denn Gott? Mein erster Gedanke ging zurück. Jetzt muss ich gewinn aufpassen, das habe ich nicht geguckt. Genau. Am Tag zuvor ist was passiert in Jerusalem, wo Jesus klar gezeigt hat, dass es auch hier eine Verschiebung gab, wo es um Gott geht und um den Kommerz. Und zwar bei der Tempelreinigung. Im Tempel waren die Händler, da ging es auch um Geld und da wurden mit Sicherheit auch Steuern abgedrückt und kassiert. Und Jesus sagt, raus mit den Händlern und Verkäufern, mein Haus soll ein Bethaus sein, Gottes Haus. Gebt den Tempel dem Dienst, den er gehört. Der Tempel gehört Gott, weil da der Gottesdienst stattfindet. Aber ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Wo ist Gottes Bild drauf geprägt? Auf jeden Christen, auf jeden Menschen. Wenn wir schauen in 1. Mose bei der Schöpfung, in wessen Bild ist der Mensch geschaffen? Im Bild Gottes. Jeder Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Auf jeden Mensch prägt Gott sein Bild. Und was Jesus hier sagt, ist, gebt dem Kaiser den Denar, aber euch als Mensch, euer Leben, euer Sein, gebt euch Gott hin. Und diese Pharisäer, die hatten zwar Religion, sie waren religiös, aber nichts dahinter, keine Gottesbeziehung. Sie haben sich selber ihr Leben nicht Gott hingegeben. Und die Herodianer noch viel weniger. Und so stellt sich auch uns die Frage, oder wir sind herausgefordert, jedem das zu geben, was ihm zusteht. Und du hast gesagt, die Christen sind im Bild Gottes, doppelt geschaffen, wir sind im Bild Jesu, er verändert uns immer mehr in sein Bild. Und die Herausforderung ist, geben wir Gott, was ihm zusteht, gebt Gott, was Gottes ist. In 1. Petrus 1, 18 schreibt der Petrus: Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wir als Christen, als Kinder Gottes, wir gehören ihm doppelt. Wir sind zum einen als Mensch, sein Bild in uns geprägt, und dann hat er uns noch erkauft. Wir gehören ihm einfach nochmal. Mir fällt gerade eine Geschichte ein, die kennt ihr vielleicht, die immer wieder erzählt wird. Da war ein Junge, der hat ein kleines Segelboot, selbst gebautes Modell. Das ließ er schwimmen auf dem See und der Wind hat es abgetrieben und er konnte es nicht mehr zurückholen. Und dann war er mit seinem Vater in der Stadt unterwegs. Sie kämen an so einem, Antiquariat vorbei oder so einem Händler, der gebrauchte Sachen verscherbelt. Und dann steht er da vorm Schaufenster, bleibt stehen und sagt: Papa, da ist mein Boot, das gehört mir. Und er geht rein und sagt zu dem Händler: Dieses Boot gehört mir, ich habe das gebaut. Der Händler sagt: Tut mir leid, das gehört jetzt mir, du kannst es kaufen. Und so kratzt der Junge sein Taschengeld zusammen, geht nochmal rein in den Laden und kauft sich sein Boot wieder. Ganz mickriges Bild, und doch ist das, was Gott für uns getan hat. Und so gehören wir ihm doppelt. Und wenn Jesus jetzt hier sagt: Gebt Gott, was Gottes ist, dann soll unser Leben ihm ganz gehören. Und Paulus fordert uns in Römer 12 auf, auch Verse, die ihr wahrscheinlich alle auswendig kennt. Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Es ist diese Barmherzigkeit, dass er uns erkauft hat, dass Jesus sein Leben gegeben hat für uns, dass er alles für uns gegeben hat. Und deshalb ermahnt Paulus, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Auch hier geht es darum, diese Hingabe, dass wir unsere Leben, unsere Leiber, das heißt unseren Körper, unser Denken, unser Reden, unser Tun, Gott hingeben als ein Gottesdienst, als ein Opfer. Und egal was wir tun, heißt an einer anderen Stelle, wir sollen alles für Jesus tun. Nicht nur heute Morgen das Singen, das Zuhören, auch nachher, wenn wir heimgehen, das Auto fahren, das Mittagessen kochen, morgen das Arbeiten in der Firma, egal ob als Angestellter, als Chef, was unsere Rolle ist, als Hausfrau, als Mutter oder Vater. Alles das, was wir mit unserem Körper tun, ist ein Gottesdienst, soll ein Gottesdienst sein. Und ich glaube, das ist das, was hier mitspielt, wenn Jesus sagt: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das heißt, erfüllt das, was eure Aufgabe ist in der Welt, richtig, am Staat gegenüber, erfüllt das, was ihr schuldig seid, aber vor allem gebt Gott, was Gottes ist. Und ja, wir hören manchmal, es soll der Zehnte geben, aber Jesus sagt ja nicht: Gebt Gott 10% und dem Kaiser die 0,3, sondern er sagt hier: Gebt Gott, was Gottes ist. Und gerade mir als Christen, vor allem, gehört alles Gott. Nicht nur 10% unserer Zeit, 10% unserer Kraft, alles gehört Gott. Und alles, was wir tun, soll Gottesdienst sein. Paulus sagt es im Galaterbrief nochmal auf andere Weise, Galater 2, 20. Da sagt er: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus sagte: Ich lebe nicht mehr für mich selber. Ich lebe zwar, ich lebe in der Welt als Mensch, aber ich lebe nicht mehr mein eigenes Leben. Ich lebe nicht mehr das, was ich will, was ich von Natur aus will, sondern Jesus bestimmt mein Leben. Er bestimmt mein Denken, er bestimmt meine Entscheidungen, er führt mich, seine Prinzipien, sein Charakter prägt mich immer mehr. Und Epheser 4, ein Buch weiter, Vers 17, da heißt es, ich möchte den ganzen Abschnitt lesen von Vers 17 bis 24. Epheser 4, 17. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, die mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verdarbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier wird das nochmal aufgelistet, gerade für uns als Nachfolger Jesu, dass wir anders leben wie die Heiden, dass wir anders leben wie die Welt um uns herum, dass unser ganzes Leben auf Jesus ausgerichtet ist, in dieser Beziehung mit ihm. Dass ich frage, was willst du? Was ehrt dich? Womit kann ich dich groß machen? Und nimmer so leben, wie es der Mensch von Natur aus macht. Und er sagt hier, wir werden erneuert in unserem Geist, in unserer Gesinnung. Gott hat uns zum neuen Menschen geschaffen. Und so werden wir immer mehr verwandelt in das Bild Jesu, ihm gleich, dass unser Charakter seinem Charakter immer ähnlicher wird. Die Pharisäer und Herodianer, die kamen mit einer Frage, um Jesus zu fangen, und sie verwunderten sich, sie haben nicht mehr weiter gefragt, weil Jesus eigentlich den Kern getroffen hat. Gebt Gott, was Gottes ist. Und das ist die Frage, die sich uns heute Morgen stellt. Gibst du Gott, was Gott gehört? Gehört dein Leben Jesus? Lebst du für ihn? Du morgens aufstehst, ist das dein Gebet? Herr Jesus, leit du mich, zeig du mir, was dran ist, dass ich das mache, was dich ehrt, in meinem normalen Alltag, in der Arbeit, in dem, was ich tue, dass es mir darum geht, dass du groß wirst. Ja, Jesus hat die Pharisäer und Herodianer, sagt man da, abgefertigt, und dann kommen die Nächsten. Die haben das vielleicht mitgekriegt und denken, sie sind schlauer, sie können Jesus fangen und ihm aufzeigen, dass der Glaube, den er vertritt, keinen Wert hat. Es kamen Sadduzäer zu ihm, Vers 18. Die sagten, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Das ist aus 5. Mose 25, da wird es erklärt, ja, wir können es kurz aufschlagen. 5. Mose 25, Vers 5. Da heißt, wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt und er hat keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht einem fremden Mann von auswärts gehören, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und der erste Sohn, den sie gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit sein Name nicht aus Israel ausgelöscht wird. Also das war ein Gebot zur Zeit von Mose, damit die Familie nicht ausgelöscht wird, damit der Besitz nicht verloren geht von der Familie, nicht irgendwo einer anderen Familie zukommt. Und dieses Gebot, das haben diese Sadduzäer jetzt genommen. Die Sadduzäer waren Leute, sie haben nicht an das Übernatürliche geglaubt, sie haben nicht an Engel geglaubt, sie haben nicht an die Auferstehung geglaubt, sie haben auch nur die 5 Bücher Mose als heilige Schrift anerkannt, die ganzen Propheten haben sie abgelehnt, alle die Psalmen haben sie abgelehnt. Für sie hat nur die 5 Bücher Moses gegolten. Und deshalb kommen sie hier mit Mose und sie stellen diese Geschichte auf. 5 Brüder, erste heiratet, stirbt, hat keine Kinder. Der zweite nimmt die Frau und so weiter, alle 7 durch. Dann stirbt die Frau. Ja, und wenn sie jetzt auferstehen, es gibt ja keine Auferstehung, weil es ja eh alles ein Witz. Das ist so ihr Gedanke. Mit wem ist sie dann verheiratet? Und es ist interessant, was auch Jesus hier antwortet in Vers 24. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Auch hier in manche Bibeln wird es übersetzt als Aussage, in einige als Frage formuliert. Und ich verstehe Griechisch nicht so viel, dass ich das wirklich beurteilen kann, aber ich denke eher, dass es eine Frage ist, weil Jesus fast immer mit einer Frage antwortet, wenn er von irgendjemand auf die schiefe Ebene geführt wird. Und auch hier sagt er, merkt das nicht, dass ihr total falsch liegt, weil zum Ersten kennt ihr die Schriften nicht. Was sind die Schriften? Das Alte Testament. Und für ihn würde ja auch die 5 Bücher Mose in dem Fall gelten. Sagen, aber ihr kennt sie gar nicht. Ihr wisst gar nicht, was wirklich drinsteht. Ihr kennt das Wort Gottes nicht. Und ihr kennt auch Gottes Kraft nicht. Ihr habt keine Ahnung, was Gott kann. Dass Gott Tote auferweckt. Dass er die Welt geschaffen hat durch sein Wort in 6 Tagen und bumm, es war alles da. Und dass, wenn Gott spricht, das geschieht. Wir haben das ja gesehen auch bei Jesus. Jesus spricht und der Feigenbaum verdorrt. Jesus spricht und der Kranke wird gesund. Und er sagt zu diesen Sadduzäern, ihr habt keine Ahnung von Gottes Kraft, von Gottes Macht, weil er sein Wort nicht kennt und sein Wort nicht ernst nimmt. Und Jesus bringt als erstes ein Beispiel oder erklärt ihnen, dass ihre Vorstellung, sie glauben ja nicht auch an Auferstehung, aber auch ihre Vorstellung von Auferstehung total verdreht ist. Und in Vers 25 sagt er dann, denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Wie sind die Engel? Zum Ersten sind sie ewig, sie sterben nicht. Zum Zweiten haben sie keine Nachkommen. Sie zeugen keine Kinder. Und das ist, was Jesus hier sagt. Im Himmel wird nicht mehr geheiratet, weil wir leben ewig. Wir brauchen keine Nachkommen. Alle Menschen, die auf der Welt gezeugt werden, die werden auferstehen. Und dann wird es keine neuen zusätzlichen Menschen geben. Das ist, was Jesus hier sagen will. Wie die Engel, die ewig leben, nimmer sterben und keine Nachkommen haben. Und so sagt er, die Beziehungen von der Erde, die wir hier haben, werden im Himmel nicht mehr diese Bedeutung haben. Warum? Weil Jesus im Zentrum ist. Weil unsere Erfüllung nicht mehr in einer ehelichen Beziehung kommt oder in sonst Beziehungen, sondern weil die erste Beziehung im Himmel auf Jesus ausgerichtet sein wird. Und ich denke, dass da ein Ding auch mitspielt, und das ist, was in Paulus in Epheser 5, 25 bis 27 sagt, wo es auch um die Ehe geht. Epheser 5, 25. Da schreibt Paulus, ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also hier vergleicht Paulus die Beziehung von Mann und Frau zur Beziehung von Christus und Gemeinde. Und dann in Vers 32 erklärt er das noch weiter. Dieses Geheimnis ist groß, da geht es darum, dass Mann und Frau ein Fleisch werden und eins sein werden. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Also die Ehe, ein Vorbild auf Jesus und die Gemeinde. Was passiert, wenn die Gemeinde im Himmel ankommt? Das wird beschrieben in Offenbarung 19, Vers 6. Da heißt: Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge, wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herrgott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Im Himmel wird eine Hochzeit sein. Und zwar das Lamm mit seiner Braut, die Gemeinde. Und wenn diese vollkommene Ehe geschlossen ist, dann braucht es das Bild nicht mehr, das wir hier auf der Erde darstellen als Mann und Frau in der Ehe. Das ein Bild ist für die Ehe, die Gott mit seiner Gemeinde eingeht. Und deshalb wird es im Himmel unter den Menschen keine Ehepaare mehr geben. Es wird keine Hochzeit mehr geben. Es gibt nur die eine Hochzeit im Himmel, von der berichtet wird. Und das ist diese Hochzeit des Lammes, wo die Braut und der Bräutigam zusammenkommen. Und so sagt Jesus zu diesen Sadduzäern: Ja, ihr kennt weder die Schrift, ihr kennt die Bibel nicht, kennt das Wort Gottes nicht und die Kraft nicht, was Gott schaffen kann. Und dann bringt er noch ein zweites, mit dem er den Sadduzäern zeigt, dass die Toten wirklich auferstehen. Und zwar, was Vers 26, was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Jesus wiederholt hier nochmal: Ihr irrt sehr. Ihr seid total verkehrt. Und obwohl sie die Bücher Moses lesen, haben sie nicht gemerkt, was Gott hier sagt. Das ist beim brennenden Dornbusch. Wir kennen die Geschichte in 2. Mose 3. Und was sagt da Gott zu Mose? Er sagt nicht: Ich war der Gott von Abraham und ich war der Gott von Isaak und ich war der Gott von Jakob, als die gelebt haben. Sondern er sagt in Gegenwartsform: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und dann sagt Jesus: Er ist kein Gott von Toten. Das heißt, die drei leben. Er ist immer noch ihr Gott. Sie beten ihn immer noch an. Nur nämlich hier auf der Erde, sondern in der Ewigkeit. In Gottes Gegenwart. Und darum irrt ihr sehr. Die Sadduzäer haben die Wahrheit ignoriert und deshalb war ihr ganzes Leben falsch aufgebaut. Stellt euch vor, ein Architekt hat seinen Bauplan mit all den statischen Berechnungen und dann sagt er: Boah, was der Statiker berechnet hat, ich nehme das nicht so genau, ob das stimmt. Der Tobi lacht, der stellt sich das bildlich vor, DMG haben wir gerade die Scheune gebaut. Ja, wir machen jetzt in die ganze Unterzüge, wir machen die nur der halbe Querschnitt und nur halbe Stahl rein, kann viel Geld sparen. Ja, was soll das? Die ganze Statik ist doch eh ein Witz. So ähnlich waren die Sadduzäer. Sie haben Gottes Wort gelesen, aber haben es nicht ernst genommen. Sie haben es nicht angewandt auf ihr Leben. Sie haben gesagt: Ja, okay, sie nehmen es zum Jesus einen Strick draus drehen, aber wirklich glaubt haben sie es nicht. Aber was passiert, wenn ein Architekt wirklich so vorgeht? Ein Mann, er baut eine Brücke, nimmt nur der halbe Querschnitt vom Stahl und vom Beton auf, mehr Sand als Zement. Ja, wenn der letzte große LKW drüber fährt, bricht sie zusammen, spätestens beim zweiten. Und genauso geht es uns in unserem Leben. Wenn wir Gottes Wort, die Bibel, nicht wirklich ernst nehmen, wenn wir sie nicht kennen, wenn wir sie nicht studieren, nicht drin forschen, dann geht es uns wie so ein Architekt, dann bricht unser Gebäude zusammen. Dann hat es kein Fundament, kein Halt. Und deshalb ist so wichtig, was Jesus hier sagt, dass wir nicht irren, dass wir Gottes Wort kennen. Und ich möchte nicht müde werden, das euch ans Herz zu legen, Gottes Wort zu lesen, zu studieren, drin zu forschen. Früher habe ich die Ausrede gehabt, da war ich Missionar, da durfte ich in der Arbeitszeit auch mal 4 und 5 Stunden Bibel lesen und studieren. Aber inzwischen, ich bin ITler, zwar beim Missionswerk, aber ich schaffe von morgens 8 bis abends 5 in der IT, da habe ich keine Zeit zum Bibelstudium. Von daher, ich kann mitfühlen, wie das ist, sich wirklich Zeit zu nehmen, Gottes Wort zu lesen, auf andere Dinge zu verzichten, ein Hobby zu opfern, um Zeit zu haben für Gottes Wort. Und ich möchte euch das ins Herz legen. Nehmt Gottes Wort nicht nur am Sonntagmorgen, nicht nur ein Losungsvers am Morgen, sondern lest fortlaufend ganze Kapitel, ganze Bücher, damit ihr wisst, was drinsteht, dass es euch nicht geht wie den Sadduzäern, dass wir irren in dem, von was wir überzeugt sind, weil wir es nur von Menschen übernehmen oder von anderen, sondern dass wir selber gegründet und gefestigt sind in Gottes Wort. Ich habe was in die Finger gekriegt und ich habe es am Platz liegen lassen, gell? Das ist okay. Von Precept heißt es, ich brauche es nicht. Ist okay. Ich werde es nachher, draußen sind die Tische voll, einfach hier irgendwo hinlegen. Wenn es interessiert, die haben Material zu fast alle Bibelbücher. Mit einer Anleitung, wie man das Buch studiert, so ein paar Fragen dazu. Ich habe da eins, das ist für Josua, Ruth und Richter, das ist relativ oberflächlich. Da braucht man so am Tag eine halbe, dreiviertel Stunde, um jeden Tag ein Kapitel durchzuschaffen. Dann gibt es auch Bücher, da braucht man bis zu 2 Stunden für ein Kapitel. Das geht dann noch mehr in die Tiefe. Aber fangt es an. Und wenn ihr es nicht jeden Tag schafft, dann nehmt euch Zeit, plant die ein in der Woche, wo ihr bewusst mal ein ganzes Kapitel durchnimmt, wo ihr guckt, wie die Zusammenhänge sind. Ich habe das früher als Jugendlicher gemacht und habe es jetzt wieder angefangen. Wahrscheinlich sieht man es nicht, aber reinzumalen in die Bibel, zu markieren. Ich habe in unserem Text hier angestrichen, wo geht es um Gott, wo geht es um Jesus, wo geht es um sein Wort. Und dann fällt einem plötzlich auf, Mensch, der Abschnitt, der ist voll mit Gott. Und was sind die zentralen Worte? Da ist Heuchelei drin, da ist der Kaiser und Gott drin. Hier geht es um die Auferstehung. Was sagt Jesus oft über die Auferstehung? Und dann eine Konkordanz nehmen und mal gucken, wo geht es sonst noch um die Auferstehung? Bei Markus, dann in den anderen Evangelien, im ganzen Neuen Testament. Was sagt das Alte Testament über die Auferstehung? Das kann jeder. Dazu muss man nicht studiert sein oder Bibelschule haben. Das kann jeder von uns machen. Und ich möchte euch da wirklich ermutigen. Und dadurch wird uns Jesus immer größer und wichtiger. Das ist, gebt Gott, was Gottes ist. Da gehört dazu, hat Zeit, ihm zu geben, auf ihn zu hören, sein Wort zu studieren, sein Wort zu erforschen, darin zu wachsen. Ja, ich möchte euch das so richtig, ja, ist mir ein Anliegen. Und ich freue mich auch, dass ihr in der Jugend Gottes Wort miteinander lest und versucht, das zu studieren. Dass ihr das macht, einmal in der Woche. Aber macht es nicht nur Freitagabends. Macht es jeden Tag. Nehmt euch Zeit, Gottes Wort zu erforschen. Und wenn dann Fragen aufkommen, die ihr nicht versteht, dann kann man mal einen Kommentar noch dazu nehmen und danach gucken. Oder wenn ihr in 2 Jahren wieder lest, dann versteht ihr das nächste Stückchen von dem Abschnitt. Gottes Wort, die Beziehung zu ihm, das ist schon das, was es geht. Das war das bei den Pharisäern, wo Jesus sagt, gebt Gott, was Gottes ist. Lebt für ihn. Und um zu wissen, wie man für Jesus lebt, müssen wir sein Wort kennen. Und dann erfahren wir seine Kraft in unserem Alltag, indem wir sein Wort anwendet, indem wir es umsetzen. Und dann erleben wir Wunder. Vor 2 Wochen habe ich meinem Missionar seine komplette Adressliste der E-Mails gelöscht. In seinem E-Mail-Programm, dummer Knopf gedrückt, wie es so halt mal vorkommt. Oft haben wir so das Prinzip, 4 Augen, man holt der Kollege nochmal her, du, was meinst, ist das gut, was ich da mache? Aber ich habe weder der Kollege gefragt, noch habe ich nochmal kurz eingehalten, es war so ein Tag, wo eins am anderen gekommen ist und wo Gott dann einem zeigen muss, dass man nicht perfekt ist, dass man nicht Gott ist und dann waren die weg. Und ich habe gedacht, oh Mann, ich habe 2 Tage, ja, mit dem Ding gerungen, warum habe ich das gemacht? Und dann habe ich es losgelassen, habe es abgelegt, habe gesagt, Herr Jesus, jawohl, ich bin nicht Gott, ich mache Fehler, ich bin nicht unfehlbar und ich muss dazu stehen, muss das annehmen. Der arme Kollege, der jetzt irgendwie das wieder irgendwo zusammenbasteln muss, seine ganze Rundbriefliste, an die E-Mails von die Rundbriefe rausgehen, alles weg. Und ich habe einen tollen Kollege, der ist dann nochmal in der Nacht- und Nebelaktion über Dokumente, die wir gesichert, die wir gefunden haben, auf seinem Rechner durchgegangen und er hat es wieder hergestellt. Ja, es ist wieder gefunden worden. Jetzt haben wir Gottes Kraft und Gnade erlebt. Geht nicht immer so, aber Gott zeigt uns immer, aber, dass wir in dieser Beziehung leben. Ich habe gerungen mit Jesus, ich habe gesagt, Herr Jesus, wenn es irgend möglich ist, schenkt, dass das nochmal irgendwie irgendwo herkommt, dass wir es finden. Und er hat die Gnade geschenkt. Vielleicht was Kleines. Aber einfach, dass wir in dieser Beziehung mit Jesus leben und schon morgen sagen, Herr, leid du mich heute, bewahr mich vor dumme Fehler. Ich brauche dich. Allein kann ich es nicht. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben in deutscher Sprache, in viele Übersetzungen. Danke, dass wir dich kennen dürfen als unseren Retter, als unseren Erlöser, als unseren Heiland, der sein Leben gegeben hat. Herr, und wir möchten unser Leben ganz dir hingeben, dass du alles bestimmst. Herr, nicht nur die Zeit im Gottesdienst, die Zeit, wenn wir dein Wort lesen, sondern vom Aufstehen bis zum Einschlafen, dass du unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten lenkst und führst. Herr, dass dein Geist uns bestimmt, dass wir ja, das geben, was dir gehört, unser Alles, unser ganzes Sein. Herr, und hilf du uns, dein Wort wirklich ernst zu nehmen, dass es uns nicht geht wie die Sadduzäer, dass wir es nur oberflächlich können oder nicht ernst nehmen, Herr, sondern dass wir lesen, studieren, drin forschen und dadurch dich immer mehr kennenlernen und auch selber verwandelt werden, mehr und mehr in dein Bild und dass wir dann in unserem Alltag auch immer mehr von dir und deinem Wort geprägt sind. Danke, dass du mit uns gehst in die Woche. Du weißt, was jeden umtreibt und bewegt und wir warten, dass du ja bei uns bist. Amen.